Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 9, nur noch 2.
Wie immer auch von meiner Seite ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und an dich, Nico.
Servus.
Servus. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico, aber schon langsam wäre ich reif für die Sommerpause. Nicht, weil es mir mit dir keinen Spaß macht, und über die Eisbären zu quatschen, sondern vielmehr, weil, ja, die Nerven.
Ist eine anstrengende Saison bisher gewesen.
Also. Wirklich nicht ohne.
Ja, selbst als Fan kommt man da an die Grenzen.
Definitiv, ja. Nach der letzten Folge, in der die Enttäuschung, ich glaube, im gesamten Eisbärenumfeld deutlich zu spüren war, hin zur heutigen Folge, in der jetzt wieder eine gewisse Euphorie vorherrscht. Es ist wirklich verrückt, was unsere Eisbären da so abliefern.
Ja, ich glaube, gerade in den Playdowns ist dieses Up and Down der Gefühlswelt noch vielleicht noch ein Stück weit krasser als in den Playoffs, weil es halt, naja, auch um die Existenz geht oder zumindest nahezu um die Existenz geht. Natürlich kann man einen Abstieg überleben, also es gibt viele Beispiele dafür, aber es wirft einen halt um viele Jahre zurück, möglicherweise in der ganzen Struktur, und naja, ausscheiden aus dem Viertelfinale wäre jetzt vergleichsweise eher der Weg, den ich wählen würde.
Bin ich bei dir? Ja, ich meine, dann ist die Saison zwar relativ früh vorbei, aber hätte ich, glaube ich, nach dieser Hauptrunde auch definitiv
bevorzugt.
Aber bevor wir jetzt direkt auf die beiden letzten Partien, also die zweite Playdown-Runde unserer Eisbären gegen die Selber Wölfe blicken, würde ich sagen, schneiden wir doch noch ein Thema an, das sicherlich für viele Eisbären-Fans genauso interessant sein dürfte. Denn vor kurzem gab es die Info, dass unsere Eisbären leider nicht mehr zu den 5-Sterne-Clubs gehören.
Ja, das ist immer so, jedes Jahr um diese Zeit etwa findet diese Sterne-Zertifizierung vom DEB statt für den Nachwuchs. Ich weiß nicht, wer davon noch nichts gehört hat, also seit einigen Jahren gibt es vom DEB eben so eine Art 5-Sterne-Konzept, wo die Leistungen der Clubs in Nachwuchsabteilungen nach einem ganz bestimmten Leistungskatalog bewertet werden. Und da war es jetzt immer so, bis vor 3-4 Jahren, glaube ich, war 5 Sterne die höchste Kategorie. Inzwischen gibt es noch 5 Sterne plus. Und diese 5 Sterne haben die Eisbären bzw. der IV Regensburg seit Jahren jetzt gehalten. Und das war eigentlich immer natürlich mit größter Kraftanstrengung verbunden, weil, wie gesagt, dieser Kriterienkatalog, der da eingehalten werden muss, der hat es ganz schön in sich. Jetzt dieses Mal war es so, als die Meldung kam, ich glaube von der Liga kam die erste Meldung mit den 5-Sterne-zertifizierten Clubs. Ja, wer da interessiert ist, der hat dann schon gleich gemerkt, dass unser Name nicht mehr dabei ist. Und was dann aber noch viel schlimmer war, also schlimmer in Anführungszeichen, es war nicht nur 1 Stern weg, sondern gleich 2. Das heißt, statt 5 nur noch 3 Sterne.
Ist natürlich schon ein Brett.
Ist schon eine harte Nummer, vor allem weil ja zunächst auch nicht klar war, was ist da überhaupt passiert.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Die erste Berichterstattung, die mir jetzt zumindest zu dem Thema aufgefallen ist, war von der DEL2 selbst in den sozialen Medien. Und ich fand es ein bisschen, befremdlich, dass ich auf der Liga-Seite oder auf einem Liga-Kanal diese Meldung zuerst gesehen habe und nicht auf den Kanälen unseres Stammvereins sozusagen. Wenngleich das natürlich jetzt ein Thema ist, klar, ist nicht schön, dass man jetzt da 2 Sterne verloren hat, und wird man sicherlich jetzt nicht so breit treten wie jetzt irgendwie einen Derby-Sieg oder sowas, völlig klar. Aber ja, hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Ja, Also du sprichst es schon richtig an. Ich glaube, dass da wirklich sich jetzt keiner drum reißen würde, das so schnell wie möglich an den Mann zu bringen, diese Info. Zumal, wie sich danach oder in den darauf folgenden Tagen herausgestellt hat, zumal wie das zustande kam. Also es ist nicht so, dass jetzt einfach, keine Ahnung, die Strukturen nicht mehr da wären oder irgendwas, sondern in den Printmedien stand es dann am nächsten Tag in der Mittelbayerischen Zeitung und inzwischen auch in der Eishockey News, dass die Sterne verloren wurden. Ein Stern, weil zum entsprechenden Zeitpunkt ein hauptamtlicher Nachwuchstrainer gefehlt hat. Das war so, dass der Fred Ledlin, einer dieser Nachwuchstrainer, bei uns war und kurzfristig gekündigt hat. Warum, weiß ich nicht, entzieht sich meiner Kenntnis, spielt da im Prinzip keine Rolle. Wichtig ist nur, es war kurzfristig. Auf die Schnelle konnte man da auch überhaupt keinen Ersatz finden. Und ich glaube, dass die Kriterien praktisch auch vorschreiben, dass durchgängig diese Stelle besetzt sein muss. Das kann man also nicht mehr retten, indem man dann danach nochmal jemanden verpflichtet. Also es war der erste Stern, der wegfiel. Sag jetzt mal, okay, kann man jetzt eigentlich nichts dafür. Aber der zweite Stern, der fiel dann noch weg, weil irgendwie spezielle Unterlagen, Dokumentation zu spät, einen Tag zu spät eingereicht wurden.
Halt mal so fest, ein Stern ging verloren, eigentlich sehr unglücklich, und der andere durch Eigenverschulden.
Ja, also wie genau das natürlich abläuft intern, das weiß ich nicht. Das werden die wenigsten wissen, wer da zuständig ist, was da genau dokumentiert werden muss, welche Unterlagen da eingereicht werden müssen. Im Speziellen, Tatsache ist, dass es die Jahre davor immer geklappt hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass bei einer angespannten Personalsituation so eine umfangreiche, möglicherweise umfangreiche Dokumentation halt vielleicht bis zuletzt rausgeschoben wird, vielleicht kriegt man auch irgendwelche Infos oder sonst irgendwas nicht oder Belege, keine Ahnung, was man da braucht. Und dann wurde es zu spät eingereicht und dann ist noch ein Stern futsch. Und also, was man auch diesen Zeitungsberichten entnehmen konnte, ist eben, das finde jetzt ich wieder, ist das Gute, dass man eben keine Strukturen verloren hat. Also, sprich, bei der nächsten Bewertung nächstes Jahr spricht nichts dagegen, einfach wieder diese 5 Sterne zu bekommen. Ich weiß aber, dass du das auch nicht so locker siehst wie ich jetzt.
An der Struktur liegt es gar nicht, da bin ich total bei dir. Und da glaube ich, darf man auch im Regensburger Eishockey extrem froh sein. Froh über jeden, der sich da engagiert, allen voran natürlich Christian Volkmar. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet, ich finde es ein bisschen schwierig, dieses Thema dann so gänzlich totzuschweigen auf den verschiedenen Kanälen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich halte es für falsch. Ich meine, sowas lässt dann immer einen gewissen Raum für Spekulationen. Es gab ja dann, wie du schon gesagt hast, dieses MZ-Interview und da wurden dann zumindest die Gründe kurz und knapp dargelegt. Aber ich finde, man kann durchaus einen kurzen Post verfassen. Das muss ja nichts Langes sein, aber einfach ganz sachlich nüchtern die Gründe erwähnen und damit beschließen, dass man eben beim nächsten Mal versuchen wird, die Hausaufgaben wieder ein bisschen besser zu machen. Ja. Hätte ich mir gewünscht, aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der ein bisschen zu diesem Jahr, dieser Saison passt, auch wenn es jetzt natürlich hier eher um den Stammverein geht. Aber trotzdem ist irgendwie Sand im Getriebe.
Ja,
Und
man merkt, glaube ich, dass es einfach insgesamt vielleicht zu viel wird.
genau. Ich glaube, dass die Organisation gerade ganz schön zu knabbern hat an sehr vielen Stellen. Und irgendwann weiß ich nicht, ob dich diese Last dann erdrückt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass alle Verantwortlichen im Verein, egal für welchen Bereich man zuständig ist, dass die extrem froh sein werden, wenn die Saison dann in ein paar Wochen vorbei ist. Völlig egal, wie dann der Ausgang ist, aber einfach damit das alles einfach mal ein Ende hat und man dann die ganzen Themen aufarbeiten kann.
Ja, das sehe ich auch so wie du. Nur vielleicht zum Abschluss noch, wer sich da genauer irgendwie informieren will oder sich diesen Kriterienkatalog zum Beispiel mal anschauen will, das findet man alles auf der Homepage vom DEB, deb-online.de oder über den schnellen Weg, wenn man es in der Suchmaschine einfach DEB-Sterneprogramm eingibt, dann landet man da direkt auf dieser Seite vom DEB und da kann man sich den Kriterienkatalog runterladen, das ganze Konzept mal anschauen, alles, was da dazugehört an PDFs und so, also wer da mal die Nase reinstecken will, das ist nämlich ganz schön umfangreich und auch wenn es jetzt nicht mehr für mehr als 3 Sterne gereicht hat, sollte man trotzdem erwähnen, dass das in den vergangenen Jahren mit den 5 Sternen echt ein ganz schönes Ding war, dass wir das über Jahre hinweg halten und anbieten konnten. Und ich hoffe einfach mal, die Nachwuchsspieler, die werden ja selber sehen, dass das ganze Umfeld, die Strukturen, dass das ja alles immer noch Bestand hat.
Ne? Ja, also, ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt einen Knacks gibt. Nee, und
da geht
und
jetzt keiner sagst, weg, nur weil ja, es 2 Sterne fehlen.
Richtig. Und Christian Volkmann hat es ja selber gesagt in der MZ, nächstes Jahr peilt man die 5 Sterne wieder an.
Ja.
Wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen offensivere Herangehensweise mit diesem Thema gewünscht, auch wenn es natürlich kein schönes ist, aber das gehört auch irgendwo zum Sport dazu, dass man auch mal unangenehme Sachen ausspricht. Aber ja, egal, haken wir ab. Nächstes Jahr sind wir wieder voll dabei. Und damit würde ich sagen, schauen wir doch direkt einfach mal auf das wirklich Sportliche, das aktuell alle Eisbären-Fans beschäftigt, und zwar die 2. Playdown-Runde gegen die Selber Wölfe. Da sind ja jetzt bisher 2 Spiele absolviert und wie immer in unserem Podcast blicken wir einfach kurz auf diese Spiele und lassen die Revue passieren und dann würde mich natürlich auch deine Einschätzung dazu interessieren, Nico, und dann gucken wir mal, wie sich unsere Mannschaft so geschlagen hat. Spiel 1 war letzten Freitag, zum Glück mit Heimrecht, das heißt Start in der Donauarena vor wieder über 4000 Zuschauern. Also wirklich Respekt an den ganzen Standort, an alle Fans, dass sie trotzdem weiterhin in die Arena strömen. Auch nach der bitteren Niederlage in der ersten Playdown-Runde gegen Krimitschau. Kann man nicht anders sagen. Also Unterstützung ist auf jeden Fall nach wie vor da. Wirklich top. Ja, und spätestens am Freitag hat es dann zumindest bei mir doch wieder sehr gekribbelt. Und ich war echt heiß auf die Partie. Schließlich hat man jetzt eine Woche Zeit gehabt, Krimitschau aus den Köpfen zu bekommen. Ich glaube, das gilt für Fans wie Mannschaft gleichermaßen. Und von daher, ich habe mich echt auf das Spiel dann gefreut.
Ja, ist mir auch so gegangen. Also, ich war wirklich auch heiß drauf, weil irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das klingt jetzt vielleicht despektierlich, so ist es aber nicht gemeint, aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, okay, Krimitschau war jetzt über die ganze Serie hinweg dann doch das bessere Team, aber gegen Selb, da könnte man doch auch was reißen, die sind doch nicht besser als wir. So war halt der Gedanke. Also nichts gegen Selb, wie gesagt, aber du spielst das 13. gegen 14. Also wenn du den 14. nicht schlagen kannst, dann niemanden.
Ne?
Also,
die nackten Zahlen belegen es ja auch ein Stück weit. Ja. Dass jetzt Zahlen nicht alles sind im Sport, haben wir ja auch teilweise in der Serie gegen Krimitschau schon gesehen. Aber ich gebe dir da recht. Also irgendwen musst du schlagen, wenn du in der Liga bleiben willst.
Und richtig.
Da bleibt halt jetzt nur noch Selb. Ja, vor der Partie hat sich Peter Flash auch wieder was überlegt und hat die Reihen erneut ein bisschen verändert. Liss zusammen mit Ontel und Schmid in Reihe 2 und Reihe 3 mit Wong, Moser und Chambry. Und ja, das sollte sich dann auch gleich bezahlt machen. Im ersten Drittel sind die Eisbären eigentlich sehr gut in die Partie gestartet und nach 7 Minuten Liss mit dem 1:0 in gewohnter Liss-Manier, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Nach toller Vorarbeit seiner Reihenpartner hat er das Ding per One-Timer ins Tor gehauen. Also sehenswerter Treffer, genauso wie man die Tore von ihm eigentlich gewohnt ist.
Ich fand auch wirklich den Pass von Ontel auf ihn, fand ich genial.
War wirklich genial,
Da waren ja einige dazwischen. Also das war jetzt kein Pass, mit dem ich als Fan gerechnet hatte in dem Moment, weil ich ehrlich gesagt nicht gedacht habe, dass er sich das zutraut. Ja, dass er ankommt sowieso und ich dachte schon, er probiert es gar nicht. Also, und dann kam der aber perfekt an und Liss halt dann, wie du schon sagst, in Liss-Manier.
Richtig, ja. Ja, wir hatten den Gegner dann eigentlich über weite Strecken gut im Griff und durchaus noch einige Torschancen. Und eine davon hat uns dann dummerweise den Ausgleich beschert. Also auch wieder ein saudummes Tor eigentlich, oder Gegentor besser gesagt. Gajowski sucht den Abschluss, schießt Trevino ab, der ja, schleppt sich so ein bisschen auf die Bank und Selb bekommt eigentlich den Puck vor die Füße, schaltet schnell und Ryan Smith mit dem Alleingang zum 1:1. Also zu dem Zeitpunkt fand ich maximal bitter, weil Selb bis dahin eigentlich nicht im Spiel war. Und durch das 1:1 hat sich es dann plötzlich komplett gedreht und ja, ab jener 15. Minute im ersten Drittel war Selb dann meiner Meinung nach schon tonangebend. Und wir hätten uns eigentlich nicht beschweren dürfen, wenn wir hier noch vor der ersten Pausensirene dann in Rückstand geraten wären.
Ja, eigentlich ein typisches Spiel von uns.
Leider ja.
Das machen wir immer wieder.
Irgendwie hätte ich gehofft, dass jetzt irgendwann mal daraus gelernt wird oder man das vermeiden kann. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das wirst du jetzt bis zum
letzten Spiel. Ja, das ist auch eine Kopfsache.
Ja.
Also das ist ja nicht. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, wenn man die Spielzeit nicht wüsste, dass wir plötzlich stehend K.O. sind. Wenn sowas passiert, wird es hier mal in dem 1:1, weil ja plötzlich funktioniert überhaupt nichts mehr, kommst hinten nicht mehr raus, du kannst dich teilweise gefühlt über Minuten nicht mehr befreien aus dem eigenen Drittel. Das ist aber im ersten Drittel passiert, also das ist keine körperliche Sache.
Genau, das hat nichts mit Müdigkeit zu tun, klar.
Und das bringst du nicht mehr raus. Also ich glaube, dass jetzt auch wieder, ich habe es letztes Mal erwähnt, wo ich gehofft habe, dass die zwei Siege gegen Krimitschau irgendwas bewirkt haben, die zwei hintereinander. Und ich glaube, also es hat nichts bewirkt und es wird auch jetzt wieder so sein, die Mannschaft, also wir werden damit jetzt klarkommen müssen bis zum Ende der Saison mit solchen mentalen Problemen.
Auch. Ja, zum Glück haben wir ja nach wie vor einen überragenden Jonas Neffin im Kasten, der dann in solchen Partien oder in solchen Momenten in einer Partie uns dann eigentlich, ja, ich sag's einfach mal so, den Arsch rettet.
Ja, natürlich.
Und uns eigentlich im Spiel hält. Ja, Drittel 2 begann dann mit einem Powerplay für unsere Eisbären. Kurios, weil der selber Torwart Carr kurz vor Ende des ersten Drittels 2 Minuten für Spielverzögerung erhielt. War für mich ehrlicherweise schon ein sehr harter Pfiff. Also er hat den Puck mit dem Blocker, glaube ich, ins Fangnetz geklärt.
Ja, es war, also glaube ich, nicht direkt. Das Problem war, dass es nicht direkt die Abwehrbewegung war, sondern der Puck ist dann halt irgendwie gesprungen und er hat ihn dann weggeschlagen.
Ja.
Ich finde trotzdem, also es ist, im Nachgang muss man wohl sagen, es ist regelkonform gewesen, also die Strafe war regelkonform, das zu geben, aus Schiedsrichtersicht richtig, aus menschlicher Sicht muss ich sagen, kann ich da wirklich nichts sehen, was eine Strafe rechtfertigen würde. Also wir reden ja bei der Spielverzögerung eigentlich davon, dass man sagt, ja, der Spieler schlägt die Scheibe absichtlich aus
ganz bewusst
raus. Ja. Also es gilt ja sowieso bloß im eigenen, also im Verteidigungsdrittel. Und er hat dann im Prinzip die Scheibe nach hinten weggeschlagen. Also von Absicht kann man da wirklich nicht sprechen. Aber wie gesagt, die Regeln sind so. Ich habe einen Kopf geschüttelt, aber die Strafe war grundsätzlich gesehen richtig.
Und die Strafe tat uns gut, denn, wie schon gesagt, zu Beginn des zweiten Drittels dann eben mit dem Powerplay und das konnten wir in Person von David Morley dann zum 2:1 nutzen. Er wurde toll von Trevino im Slot bedient, hat sich einmal gedreht in Richtung Tor und den Puck dann einfach direkt reingejagt. Also das sind eigentlich genau diese Situationen, die man selten von ihm sieht, die man durchaus gerne öfter sehen darf von ihm, weil er kann es ja.
Ja.
Und ja, dann sind wir mit 2:1 in Front. Das zweite Drittel ist dann eigentlich schnell zu Ende erzählt. Außer ein paar weiteren Strafen ist nichts Nennenswertes mehr passiert. Keine Mannschaft konnte Kapital aus den Powerplay-Situationen schlagen. Und so ging es dann ins dritte Drittel. Leider, wie auch schon in Drittel 2, selbst dann am Ende schon mit mehr Spielanteilen, zumindest gefühlt, ja. Auch mehr Schüssen aufs Tor und folglich einigen auch sehr hochkarätigen Torschancen. Eine Szene ist mir da besonders in Erinnerung, als der Puck irgendwie über Neffin so halb trudelt und dann ganz langsam am Tor, am linken Pfosten vorbei
trudelt. Ja. Jetzt, wo du sagst, ich hab's verdrängt.
Ich weiß nicht mehr, ob es im zweiten oder im dritten Drittel war, aber da ist mir das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht. Aber das sind diese Situationen. Ich glaube, in der Serie gegen Krimitschau wäre der reingetrudelt. Und jetzt in dem ersten Spiel gegen Selb hatten wir halt dann das nötige Scheibenglück. Und so war es dann auch, dass wir, obwohl wir im Drittel 3 nur einen Torschuss in der offiziellen Statistik zu verzeichnen hatten, selbst dagegen derer 13, zum Glück nichts mehr passiert ist und wir mit dem 2:1 den ersten Sieg in der Serie eingefahren haben.
Ja, insgesamt waren es zum Schluss dann aus unserer Sicht 22-43 Schüsse. Man muss natürlich bei sowas auch immer dazu sagen, das gilt natürlich auch, wenn es andersrum wäre, dass die reine Anzahl an Schüssen nichts über die Qualität der Chancen oder der Schüsse aussagt. Ich finde jetzt nicht, dass... Also, ich selbst hatte meiner Meinung nach vor allem im letzten Drittel spielerisch ein ganz klares Übergewicht, konnte sich aber, finde ich, nur sehr selten eine wirklich krasse, gute Torschance herausarbeiten. Viele Schüsse sind irgendwie so von der blauen Linie, so jetzt mal bei freier Sicht, auf dem Neffin, auf dem Körper, das sind dann teilweise dankbare Saves. Also ich finde jetzt nicht, dass deswegen unser Sieg irgendwie unverdient gewesen wäre.
Nee, das sehe ich auch nicht. Nee. Ich meine, bei Selb hat man gesehen, die haben halt versucht, das einfach zu halten, Scheiben aufs Tor.
Ja, und klar, das ist ja das Mittel,
das ist
Play-Down-Hockey.
Richtig, genau so ist es. Zum Glück konnten sie keinen Treffer mehr erzielen. Ja, wenn ich ein Fazit ziehen müsste, für mich ein bisschen unverständlich, nach dem 1:1 dann den Faden zu verlieren. Aber wie gesagt, das haben wir ja schon kurz angesprochen. Das, glaube ich, wird einfach nicht mehr besser. Was mich sehr überrascht hat, waren die Schiedsrichter, die schon eine extrem lange Leine hatten in meinen Augen. Teilweise auch, ja, schon klare Fouls, Stockschläge beispielsweise, nicht geahndet haben. Hingegen dann aber zweimal 2 Minuten für Spielverzögerung und einmal für Spielen mit 6 Mann. Und sonst gab es nur noch einmal einen Stockschlag gegen Miglio und sonst eigentlich gar nichts. Und das in einer Playdown-Partie gegen einen Gegner, bei dem man weiß, dass er durchaus körperlich auch spielen wird. Die Serie Kaufbeuren selbst hat es ja gezeigt. War für mich überraschend. Aber man kann jetzt nichts sagen gegen die Schiedsrichter. Die haben ihre Sache gut gemacht. Also da waren jetzt keine krassen Fehlentscheidungen dabei oder irgendwelche Situationen, wo die Unparteiischen das Spiel beeinflusst hätten. Ich sag's ganz ehrlich, aus Eisbärensicht mit der berühmten Brille hätte ich mir schon den ein oder anderen Pfiff mehr gegen Selb gewünscht, aber. Ja.
Wobei ich da sagen muss, wir haben zwar ein Powerplay-Treffer erzielt, aber bis zu dem Tor war das Powerplay auch schon wieder komplett zum Vergessen, weil ich dachte, sie sind während dem Powerplay eingeschlafen. Also man muss das echt mal sagen, Entschuldigung, aber es war Stand-Powerplay. Also da war keine Bewegung drin, gar nichts. Und ich habe wirklich Sekunden, bevor der Treffer gefallen ist, habe ich noch gesagt, mein Gott, das ist so schlecht. Und dann prompt war er drin. Du brauchst halt dann am Ende in so einer Situation im Powerplay nur den einen goldenen Schuss. Und deswegen war es natürlich am Ende trotzdem ein erfolgreiches Powerplay. Aber ich glaube, ja, vielleicht, weil noch mehr Strafen für Selb wäre nicht unbedingt zu unserem Vorteil gewesen.
Nico, ich glaube, wir könnten uns darauf einigen, dass du einfach immer sagst, wie schlecht das Powerplay ist.
Ja, das könnte man so durchziehen.
Ja, genau, das funktioniert, ja.
Richtig, das Matchup haben wir sogar.
Sehr gut. Ja. Ja, also geht es dann mit einer 1:0 Serienführung ins erste Auswärtsspiel in die Netsch Arena.
Als wir in der ersten Serie gegen Krimitschau gespielt haben, da hatte ich irgendwie immer den Eindruck oder halt so ein bisschen das Gefühl, ja, also wenn du ganz, ganz viel Glück hast, dann kannst du vielleicht mit einem Tor Unterschied mal ein Auswärtsspiel ziehen oder so. Aber man hat schon gemerkt, finde ich, Also jetzt war zu dem Zeitpunkt war jetzt ja nur ein Spiel gegen Selb. Das ist jetzt noch nicht so aussagekräftig, aber trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, es liegt uns einfach besser. Selbst wenn wir uns zurückgezogen haben und Selb das Spiel gemacht hat, selbst dann hatte ich immer den Eindruck, okay, aber du kannst jederzeit so einen Stich nach vorne setzen und zu einem Tor kommen. Und deswegen hatte ich vor dem Spiel, um jetzt hier wieder den Bogen zu kriegen, einfach den Gedanken, wir können wirklich in Selb gewinnen. Es muss nicht Zufall sein, sondern wir können es einfach, weil wir vielleicht die bessere Mannschaft sind. Und falls du dich erinnern kannst, in unserer letzten Folge habe ich ja die These aufgestellt, dass wir heute mit einer 2-0-Führung in den Playdowns von einer 2-0-Führung berichten werden. Und mehr brauche ich dazu nicht sagen, oder? Hier sitzt der Meister.
Ist alles gesagt. Gut, dass wir das Tippspiel schon eingestampft haben, weil ich würde einfach krachen verlieren gegen dich. Vielleicht noch kurz, bevor wir aufs Spiel selber eingehen, möchte ich noch kurz was erwähnen. Und zwar, weil es aus meiner Sicht schon eine schöne Geste war. Die aktive Fanszene der Eisbären hat die Mannschaft vor der Abfahrt nach Selb an der Arena begrüßt, hat sie lautstark angefeuert und ihnen so quasi die Unterstützung auch bekundet. Und ich glaube, das brauchst du einfach jetzt in der das Situation.
Macht was aus.
Ja. Und
das war richtig stark.
Coole Aktion.
Ja, fand ich richtig stark. Da waren ja nicht bloß irgendwie 5 Hanseln, sondern da war wirklich was los. War ein
großes Aufgebot, ja.
Und ich würde echt behaupten, dass das einfach vielleicht am Ende nochmal so 1-2% obendrauf schlägt. Und die brauchst du in den Playdowns und vor allem auch in Selb vor dem Auswärtsspiel, logischerweise. Ich habe auch damit gerechnet, dass Selb sich natürlich wird revanchieren wollen für die Niederlage. Und deswegen war das genau das richtige Zeichen an dem Tag. Finde ich echt super von der Fanszene, muss man wirklich sagen. Vielleicht auch beschwingt dadurch ist die Mannschaft recht gut ins Spiel gestartet. Allerdings muss man sagen, vor allem durch individuelle Fehler oder ziemlich unglückliche Situationen auf selber Seite. Die 1-0-Führung hat Pierre Preto erzielt, nachdem Kevin Kader rauskam, bis an die Bande raus, den Puck weggeschlagen hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, war da der Schiedsrichter aber auch noch beteiligt, ist im Weg gestanden.
Der Puck blieb im Drittel liegen ich glaube, Molly konnte ihn dann aufsammeln.
Ja.
Und dann hat unsere Paradereihe das Tor ja sehr schön rausgespielt.
Wirklich schön, weil ich finde, es war natürlich denkbar unglücklich für K. Der konnte sich dann nicht mehr richtig positionieren, aber ich finde, dass er echt gute Bewegungen gemacht hat.
Ja, K. hat ja auch den eigenen Verteidiger dann noch touchiert und kam auch so nicht mehr in die entscheidende
Bewegung. Du kannst dann diese Rückwärtsbewegung einfach nicht mehr machen, deswegen war er dann ziemlich weit vom Tor heraus. Ich finde aber trotzdem, dass er sich wirklich erstaunlich gut bewegt hat, also das Herausspielen, das unsere Reihe da vollbracht hat, das war auch notwendig, um den Puck unterzubringen.
Noch. Ja, zwei Gedanken dazu. Einmal muss K. da rauskommen in der Situation?
Schwierig. Wenn der Schiedsrichter da nicht steht, dann ist es die beste Entscheidung, die er treffen kann.
Ich meine nämlich nicht, denn der Puck wäre in die Rundung gegangen und ich bin jetzt kein Torhüter, klar. Und bei K. weiß man schon, dass der schon sehr aggressiven, offensiven Spielstil prägt. Aber so wie es auf den Fernsehbildern ausgesehen hat, weiß ich nicht, ob er da unbedingt rausgehen hätte müssen. So wäre der Puck in die Rundung gegangen. Ja. Vielleicht wäre dann gar nichts passiert. Aber gut, das sind
muss er natürlich nicht.
Sekundenbruchteile, wo du eine Entscheidung fällen musst. In dem Fall ging es halt schief. Der zweite Gedanke war, wie du schon angesprochen hast, top herausgespielt von unserer Reihe. Hätte ich nicht erwartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn da jetzt ein anderer Spieler oder eine andere Reihe auf dem Eis gewesen wäre, ich weiß nicht, ob da nicht der Puck aufnehmende Spieler sofort den Abschluss gesucht hätte. Einfach in der Hoffnung, dass er irgendwie am Torwart vorbeikommt, weil das Tor ja doch relativ leer war zu dem Zeitpunkt. Ja, spricht natürlich definitiv für die Raffinesse unserer Paradereihe, aber hätte ich so auch nicht erwartet, dass sie das dann so gut ausspielen.
Ja, im
Also ich hätte den
Gegenteil,
Abschluss viel eher
ja, ich auch.
oder
Und
hätte
bei
viel
dem
eher mit dem
letzten
Abschluss
Querpass noch
gerettet.
zu Preto muss ich sagen,
Gerechnet,
also
ja.
in dieser Zehntelsekunde habe ich mir eigentlich gedacht, jetzt spielt er wieder quer, verdammt.
Richtig, ja.
Also das, so blöd das klingt, das war ziemlich wirklich eine extrem unglückliche Situation für Selb. Aber es war wirklich nicht leicht, den zu verwandeln, weil, wie gesagt, okay, mag sein, dass Kader nicht hätte rauskommen müssen, aber ich wiederhole mich, ich finde, dass er sich danach extrem gut bewegt hat und deswegen war es gar nicht leicht. Und dann, als der Querpass nochmal kam, dieser zweite Pass dann praktisch auf Preto, dann habe ich wirklich gedacht, jetzt verzocken sie es wieder.
Jetzt wollen sie es wieder ins Tor
Ja,
tragen.
aber der war dann echt, das war einfach gut, muss man jetzt im Nachhinein sagen, ne?
Absolut, ja.
Oft sind die Entscheidungen der Spieler halt doch besser als das, was man als Fan so denkt.
Zum Glück.
Ja. Ja, und Selb ist dann wirklich, ja, ein bisschen vielleicht verunsichert gewesen oder der Gameplan war natürlich dahin auf jeden Fall. Und ja, K. hat echt kurz darauf, eine knappe Minute drauf, wieder eine unglückliche Situation. Ich kann den Hergang eigentlich gar nicht mehr genau wiedergeben. Irgendwie rutscht der Puck an der Linie entlang und Moser steht da und stochert ihn rein.
Ja,
Weißt du da noch genau, wie das zustande gekommen ist?
Ontel versucht den Puck an K. vorbeizulegen am kurzen Pfosten. Das gelingt nicht und der Puck geht hinters Tor. Aber Ontel schaltet sehr schnell, hat den Puck dann aufgenommen und von hinten in den Slot gespielt und quasi versucht unter K. durchzuspielen. Das ging nicht so ganz gut. K. wollte den Puck dann festmachen, war aber wieder diesen berühmten Bruchteil einer Sekunde zu langsam und Liss konnte den Puck quasi, als er noch frei war, an dem Pfosten stochern, auch das völlig verrückt. Vom Pfosten trudelte er dann an der Linie entlang und zum Glück war Ryan Moser dann auch wieder diese Zehntelsekunde schneller
Ja.
als der Verteidiger und hat den dann über die Linie gedrückt. Also auch ein sehr kurioses Tor. Würde ich jetzt K. gar nicht so viel
Nee,
Vorwürfe machen,
unglücklich, einfach undankbar, sagen wir
ist
so.
einfach undankbar
Ja.
gewesen, ja. Aber für uns natürlich ein Auftakt nach Maß.
Ja. Also ist kein Fehler in dem Sinn von ihm gewesen. Auch das erste Tor nicht freilich, wie gesagt, man kann sich darüber unterhalten, muss er da rauskommen. Aber wie das Tor an sich entstanden ist, ne, ist halt einfach unglücklich und undankbar aus seiner Sicht. Aber Selb hat sich seltsamerweise nach dem 0 zu 2 nicht so beeindruckt gezeigt wie nach dem 0 zu 1 und hat dann wieder, wie auch im ersten Spiel schon, angefangen, die Spielanteile zu drehen. Und wir haben uns wieder, wie im ersten Spiel, sehr weit zurückgezogen und Selb wieder spielen lassen. Und ja, es hat halt nicht funktioniert auf Dauer. Die selber Spieler vom Tor wegzuhalten und am Ende ist es Ryan Sproul, wie ich inzwischen gelernt habe, dank SDTV, nicht Sproul, sondern Sproul, dann gelungen, den Puck zum 1 zu 2 im Netz unterzubringen und ja, da war mir dann schon klar, okay, wir haben halt doch wieder mit einem anderen Spiel zu rechnen, als ich nach dem 2 zu 0 gehofft habe, ne?
Ja, ich hätte ein bisschen gehofft, dass wir mit einem 2 zu 1 dann in die Drittelpause gehen. Also, dass wir die Führung einfach dann doch mit in die Pause nehmen können. Aber dem war ja leider nicht so. Denn ja, kurz vor Drittelende hat Miglio noch den Ausgleich erzielen können. Auch das wieder ein sehr
Ja.
bitteres Tor oder Gegentor, weil ja,
Das
unser
war schon unter
Verteidiger wischt über
tatkräftiger
die
Mithilfe, ne?
Scheibe.
Ja.
Neffin pariert den ersten Abschluss noch glänzend und beim zweiten kann er dann eigentlich nichts mehr machen, weil er aus der
Ja.
Position ist. Ja, ist ein typisches Tor, was einfach zu der Saison halt passt irgendwie.
Ja, das sind halt die Tore, die passieren, wenn der 13. gegen 14. in den Playdowns spielt. Muss man jetzt auch dazu sagen. Trotzdem muss ich sagen, ist ein Fehler, den ich bei einem Sean Charles nicht erwarte. Also das war schon ein gescheiter Bock. Da gibt es andere, wo ich eher sagen würde, ja, ist halt so. aber hilft halt nichts, es ist passiert. Und die Mannschaft hat, sage ich jetzt mal, dann mit diesem 2:2 in die Drittelpause gehen müssen, obwohl der Start so vielversprechend war. Und ja, im zweiten Drittel, ja.
Wieder so ein klassisches zweites Eisbärendrittel, ja, oder?
Also ein so ein Drittel ist offenbar pro Spiel unbedingt immer dabei. Anders geht's wohl nicht. Also Selb, ich glaube, letztendlich kann man es da ganz kurz so sagen, Selb hat das Spiel gemacht und das Spiel an sich gerissen und folgerichtig auch die 3:2-Führung dann erzielen können. Chad Basson war, also ich wusste nicht, dass der noch so schnell laufen kann. Der ist ja auch schon ein bisschen betagter. Und der hat sich da irgendwo in der neutralen Zone, hat er den Puck sich geschnappt und ist mit Vollgas,
ja,
Richtung Tor gelaufen, hat alles stehen lassen.
Zwei unserer Spieler hat er überlaufen,
ja.
Insbesondere unseren Verteidiger.
Ja, das war, glaube ich, der Schütz,
glaube ich, war
das,
ja, richtig. Ja.
Und der, hatten dann...
Glaube ich, einfach mit dem Tempo auch nicht gerechnet hat. Also das war wirklich für Playdown-Verhältnisse, ja, war das ein echt geiler Move, muss ich sagen.
Hat mir jetzt vielleicht, also was heißt vielleicht, das ist völlig übertrieben, aber so von der Entstehung her hat es mich ein bisschen an diesen klassischen David Booth-Move,
ja, 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 erinnert. Richtig, genau. Richtig.
Holt sich die Scheibe irgendwo, ja, hinten oder im Mitteldrittel und, ja, dann
wirft
er einfach alle, ja, und ja, verwandelt das Ding.
Ja. Und auch noch richtig gut gemacht, muss man jetzt auch sagen, also der Abschluss.
Ja.
Weil er nicht versucht hat, dann irgendwie am Torhüter noch vorbeizukommen oder so,
genau,
sondern er hat wirklich einfach dann aufs kurze Eck gezogen und ja,
dann war das Ding
drin. Gibt's nicht viel zum Halten.
Nee.
Also das ist immer das, wo du als Fan schimpfst, weil du sagst, ja, den muss doch jemand aufhalten können. Aber der hatte zu dem Zeitpunkt, wo der Corby Schütz überhaupt ins Verteidigen gekommen ist, hatte der schon so ein Tempo, das konntest du im Rückwärtslauf überhaupt nicht mehr stoppen. Also hättest jetzt halt höchstens faulen können.
Ja, genau.
Das hättest, ja, du machen können.
Gut.
Dann kann es natürlich genauso fallen.
Wenn du ein Gegentor kriegst, ja, klar, könnte auch passieren.
Aber du kannst natürlich auch nicht voraussehen. Ne? Ich meine, es könnte genauso gut sein, dass das Besten da vorbeischießt, dass Neffin ihn halt oder sonst,
ja,
irgendwas.
Das,
ja,
weißt du halt vorher nicht.
Trotzdem ist es mir ein Ticken zu leicht gegangen,
ja,
weil die Entstehung halt auch schon in der neutralen Zone war,
ja,
und wir eigentlich zwei Spieler hinterm Puck hatten zu dem Zeitpunkt und ja, das,
ja, sollte nicht passieren.
In so einem, ja, wichtigen Spiel und nachdem du schon 2:0 im Spiel geführt hast, dir dann das wieder hast nehmen lassen und dann so ein Tor zur selber Führung kassierst. Ja, was soll man sagen? Also ich war da schon echt angefressen.
Ja, klar.
Weil das darf so eigentlich nicht passieren. Ja,
vor allem mit dem Spielverlauf. Ich meine,
ja,
richtig.
Vorher 2:0 geführt und jetzt steht es 3:2 für Selb. Und dann auch noch, sag ich mal, ja, durch so ein Tor, wobei jetzt sagen muss, das war wenigstens einmal eins der wenigen Tore auf beiden Seiten, die nicht irgendwie durch einen Fehler von der verteidigenden Mannschaft passiert sind, sondern es war einfach eine starke Einzelleistung. Natürlich hätte man das abwehren können oder mit Foul beenden oder wie auch immer, aber es war einfach eine starke Einzelleistung und insofern, ja, ein schönes Tor, muss man leider so sagen. Ne?
Muss man so sagen, ja.
Ja, wenigstens ist dabei dann im zweiten Drittel geblieben.
Ja, gab noch eine Schrecksekunde, als David Morley, ich glaube, es war, ja, auch kurz vor Drittelende,
ja, richtig,
eigentlich unglücklich, ja, gegen den Pfosten geknallt ist und dann auch erstmal angeschlagen rausgehumpelt ist, sah irgendwie nicht so gut aus.
Ja.
Ich habe da echt schon die schlimmsten Befürchtungen, ja, gehabt, gerade weil er ja im Laufe der Saison immer wieder von Verletzungen geplagt war. Er konnte zum Glück weiterspielen, Gott sei Dank, weil,
ja,
wenn der jetzt ausgefallen wäre, jetzt nicht nur für das Spiel, sondern vielleicht auch für die Serie.
Ja, das wäre heftig gewesen.
Das wäre schon, das
hätte uns eigentlich den Zahn gezogen.
Das wahrscheinlich, ja. Also, ja.
Was mich so ärgert, ist natürlich einmal nur so, wenn die Strafe ausgeht vom Gegner. Man sieht das ja mit der rosa-roten Brille immer beim eigenen Team anders, aber was mich bei dieser Sache wieder ärgert ist,
Ach, da kriegt am Anfang vom Drittel der Xaver Tippmann 2 Minuten für Halten, weil er einen Gegner eine Sekunde festgehalten hat, das sind 2 Minuten. Und da kommt der Marusch und schubst den Morli, der einen Alleingang hat, praktisch von hinten mit beiden Händen ins Tor rein und es sind auch 2 Minuten. Also natürlich kann man jetzt da nicht die Regelwelt ändern, aber und nach den Regeln waren es auch 2 Minuten und mehr nicht, aber trotzdem... Irgendwo finde ich bei solchen Sachen dann immer, ob so die
Verhältnismäßigkeit
stimmt doch
kann man nicht, da schon in Frage stellen.
Also da hätten wir jetzt schon mal, also unabhängig jetzt von den Regeln natürlich,
dann gebe ich 2
können wir 2+2 ja. oder sowas geben, weil ich finde schon, also von hinten ins Tor rein schubsen bei voller Fahrt, das hat schon auch was. Also, da kann man schon mal was geben. Ne? Ja, trotzdem, die 2 Minuten waren natürlich regelkonform, die zu geben. Also das ist jetzt keine Kritik an den Schiedsrichtern, sondern eher am Regelwerk. Aber Morley kam glücklicherweise wieder zurück. Und ich glaube, war ganz gut, dass gleich darauf die Drittelpause war. Dann konnte er praktisch da vielleicht auch sich regenerieren, ohne dass er jetzt im Spiel gefehlt hat.
Ja, ich fand es tatsächlich sehr lustig, weil der Kommentator auf Sprayed.
SDTV meinst du?
SDTV, um Gottes Willen. Ja, natürlich. Oh Gott, das Sprayed war einfach
zu. Soweit sind wir noch nicht.
Ja, Gott sei Dank noch nicht. Der Kommentator auf SDTV von Selb hat ja dann erwähnt, dass Morley gleich in die Kabine gegangen ist und sich nicht erst auf die Bank gesetzt hat, quasi so im Sinne von, da könnte was Schlimmeres passiert sein. Fand ich sehr amüsant, weil da waren noch 18 Sekunden zu spielen.
Ja, also gut, sei ihm verziehen.
Logisch, klar, keine Kritik. Ich fand's nur wirklich amüsant, da musste ich echt schmunzeln. Aber vielleicht hat er auch einfach nicht auf die Uhr geschaut.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Also jedenfalls war es wirklich glücklich. Ich habe mir im ersten Moment in der Wiederholung gedacht, okay, so schlimm hat es nicht ausgeschaut. Also der Sturz, ne, weil das war in seiner Überhose der Pfosten. Also ich dachte mir, okay, aber nachdem ich dann gesehen habe, wie er rausgeführt wurde und rausgehumpelt ist, dann hatte ich ja wirklich die schlimmsten Befürchtungen. Ja, aber wie gesagt, im dritten Drittel war er wieder dabei.
Und ja, glücklicherweise muss man wirklich sagen, und noch glücklicher eigentlich, denn unsere Jungs haben sich dann wieder gefangen und konnten das Spiel in der 44. Minute ausgleichen. Den Löwenanteil an dem 3:3 für mich ganz klar Pato Demetz. Er startet eigentlich diese Szene selbst, indem er den Puck ins Drittel trägt. Und ja, dann ging er verloren, wir haben aber extrem gut nachgesetzt und am Ende war es auch Demetz, der vorm Tor den Puck eigentlich regelrecht reingearbeitet hat. Eigentlich das, was man auch kennt von ihm, ist wirklich ein Arbeitstier, der ist sich für nichts zu schade und mittlerweile auch mit vielen offensiven Aktionen, jetzt nicht nur in dem Spiel, auch in einigen Spielen zuvor, die jetzt vielleicht nicht so erfolgreich waren, aber trotzdem, er probiert es immer wieder, fand ich echt top.
Das ist natürlich schon etwas, was ihm zum Teil auch ein bisschen Kritik einbringt, weil es halt ja oftmals doch schief geht und dann aber ein Verteidiger hinten fehlt und wir ja jetzt vielleicht nicht so eingespielt oder so eingestellt sind, dass ein Stürmer sieht, oh ja, da geht der Verteidiger nach vorne, jetzt sichere ich hinten ab, sondern meistens läuft es dann so, man verliert einen Puck und der Gegner startet eine 2-auf-1-Situation. Deswegen ja, hat er da sicherlich auch schon mal Kritik dafür geerntet, für seinen, ich sage jetzt mal, Offensivdrang. Aber in dem Fall war es wirklich die richtige Entscheidung, das zu machen. Ein sehr, sehr wichtiges Tor. Ja, also ansonsten ist dann ja nicht mehr so viel passiert in dem Drittel. Ich finde, dass weiterhin Selb mehr gezeigt hat, spielerisch an Spielanteilen. Vielleicht ein Stückchen mehr das vor der Overtime ausmachen wollte, aber es ist ihnen nicht gelungen. Deswegen ging es dann in die Overtime und da ja, hatte ich schon wieder eigentlich ein schlechtes Gefühl aufgrund unserer letzten Overtime-Erfahrungen aus der Hauptrunde und der ersten Playdown-Runde. Dachte mir, im Overtime funktioniert irgendwie bei uns nicht so gut. Aber es hat sehr gut funktioniert. Und zwar Olli Liss, der das Ding ja irgendwie reingewuchtet hat, irgendwie ganz seltsam, weil ich glaube, er hat zuerst, als er den Pass bekommen hat, konnte dann gar nicht richtig annehmen. Der Puck ist dann nochmal weggesprungen und dann hat er ihn erst, kam er erst zum Abschluss und zwar nicht mit seinem typischen Schlagschusshammer eigentlich, sondern mit bisschen mehr Gefühl, so eine Mischung aus Handgelenksschuss und Schlagschuss, würde ich sagen.
Ja, ich fand schon, dass es eher ein Schlenzer war, um den verteidigenden Spieler rum.
Aber schon mit Schmackes.
Ja, definitiv. Also das ja. kann er ja. Also ja. Ich glaube, selbst die Schlenzer würden uns extrem wehtun, wenn wir so einen abkriegen würden.
Ja, richtig, ja.
hat er top gemacht, Vorarbeit von David Morley.
Morley, ja, richtig.
Hat Morley wirklich extrem gut gesehen, dass List da ein bisschen Platz hatte.
Ja, das war auf sehr engem Raum, ja, genau. Muss man sagen. Also das war, das aber, überhaupt wahrzunehmen.
Richtig, aber der Platz toll. Hat gereicht. Und ja. Ich glaube, der Puck ist ihm auch nicht versprungen, sondern ich meine, er hat ihn mit dem Schlittschuh annehmen müssen, weil er nicht perfekt auf den Schläger kam.
Ja, genau.
Aber das musst du auch erstmal so hinbekommen, dass du dann direkt abziehen kannst.
Ich glaube sogar, dass das entscheidend war, weil in dem Moment praktisch mit dem Schuss keiner gerechnet hat. Also der Torhüter hat meiner Meinung nach ganz klar mit einer Direktabnahme gerechnet. Durch das, dass der Pass aber nicht perfekt kam und erst von seinem Schlittschuh, ich sage jetzt mal, angenommen wurde, und er dann zum Schuss kam, hat er genau diese Verzögerung dann gehabt, die meiner Meinung nach dazu geführt hat, dass der reingegangen ist. Und was ich aber mindestens genauso toll fand wie das Tor an sich, war der jubelnde Ole Liss, der sofort zur Ringsburger Kurve da gelaufen ist, zum Auswärtsblock und totale Ekstase. Also das, muss ich sagen, hat mich echt schwer beeindruckt. Ich habe mich sehr für ihn gefreut.
Ja.
Weil ich finde, man sieht ihn durchaus, wie er arbeitet. Das ist keiner, der jetzt keinen Bock mehr hat.
Ja, auch wenn er oft unglücklich agiert und nicht alles klappt und vielleicht auch nicht so viel klappt, wie mancher von ihm erwarten würde oder wie man erwarten könnte als Kontingentspieler, wie auch immer. Aber du hast es richtig gesagt, er arbeitet also wirklich wie ein Tier.
Ja,
in meinen Augen, zumindest mittlerweile, auch das war jetzt unter der Saison teilweise jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber jetzt, wo es drauf ankommt, hat er sich schon gesteigert.
Ja, man muss ja auch jetzt einfach mal festhalten, weil es vielleicht droht, ein bisschen unterzugehen, aber der hat bei dem Spiel in selbst 3 Scorerpunkte sich abgeholt und im Heimspiel auch, ich glaube, einen Punkt, oder?
Ein Punkt, im Heimspiel ein Tor. Hat er das Tor
genau, ein Punkt. Das heißt, er hat jetzt 4 Punkte in 2 Spielen. Das finde ich gut.
Lieblingsgegner selber, ne?
Ja, scheint so. Ne? Scheint wirklich so. Im Übrigen gilt das für Ryan Moser offenbar, der irgendwie 2 von seinen 4 Saisontoren gegen Selb erzielt hat. Habe ich aufgeschnappt.
Wunderbar.
In der Eishockey-News.
Darf er gern so weitermachen.
Ja, ich finde ich übrigens auch. Ja, wir waren beide sehr skeptisch, als Moser wieder dabei war in den Playdowns. Und ich finde, er ist jetzt hat man ja irgendwo damit abgeschlossen, mit diesen Erwartungshaltungen, die vor der Saison bestanden haben bei seiner Verpflichtung.
Ich glaube, er macht solide
sein Ding. Und er macht jetzt sein Ding und ist irgendwie eine echte Option. Und auch die Erfahrung sicherlich wertvoll. Also ist jetzt kein Überspieler und es wird auch keiner mehr, zumindest jetzt in diesem Jahr bei uns. Aber ist sicherlich jemand, den man in die Playdowns jetzt gegen selbst da reinwerfen kann, auf jeden Fall. Ne? Ja, und so steht es 2-0 in der Serie. Und selbst, jetzt eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand. Weil wir halt zudem am Freitag das Spiel 3 zu Hause haben. Das heißt, Selb muss auswärts was holen. Ansonsten brauchen die 4 Siege in Serie. Und da muss ich ehrlich gestehen, ich traue Selb durchaus viel zu, weil man hat gesehen, dass die spielen können. Also das ist.
Naja, man hat es ja auch in der ersten Runde gegen Kaufbeuren gesehen.
Ja, als
Selb dann plötzlich die Matchpucks
richtig,
hatte.
Richtig,
obwohl es.
Ja.
Zuvor
also ich denke eigentlich keiner
erwartet
da noch hätte. Was zu machen, aber wenn es jetzt wirklich so käme, dass wir 3-0 führen, dann glaube ich, schaffen sie es nicht mehr. 4 Siege am Stück, ohne einmal verlieren zu dürfen gegen uns, das glaube ich
wird nicht klappen. Ich glaube, da wird der Druck auch im Kopf dann zu groß und dann
umso gefährlicher wird das Spiel am Freitag sein.
Ja, ne? Definitiv, ja. Ja. Du hast es jetzt gerade schon vorweggenommen, also das nächste Spiel in dieser Serie ist am Freitag zu Hause in der Donauarena. Und ja, das Spiel drauf, Spiel 4, dann am Sonntag, den 6.4. um 17 Uhr in Selb. Und das könnte dann vielleicht sogar schon das letzte Spiel
Stand der jetzt, Saison
sein.
Ich glaube es nicht, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich glaube auch nicht dran.
Weil Selb hat jetzt in diesem Wochenende in den beiden Spielen sehr viel investiert und sich nicht dafür belohnt. Es war aber jetzt nicht so, dass wir hier 2-0 in Führung sind, weil wir so total zwei absolut überzeugende Spiele abgeliefert haben. In beiden Spielen war es so, dass wir effektiver waren, dass aber Selb über weite Strecken das Spiel gemacht hat. Und ich glaube, das wird auch ein Spiel geben am kommenden Wochenende, wo das zum Erfolg für Selb führt. Ob das am Freitag ist oder am Sonntag, weiß ich nicht, aber ich denke, das ist jetzt einfach mein Tipp, als am Wochenende, nach dem Wochenende noch nicht vorbei ist.
Ja, da gehe ich mit, wenngleich ich mir natürlich was anderes wünschen würde.
Ja, das ist klar. Ne? Also das wäre, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Das wäre eine tolle Sache.
Ja, Nico, jetzt sind wir in der Zeit schon extrem weit fortgeschritten im Vergleich zur letzten Folge.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der ganzen Euphorie geschuldet, die jetzt wieder entfacht ist. Deswegen seht es uns bitte nach, ihr da draußen, dass es heute ein bisschen länger geht. Wir wollen es jetzt aber auch nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach zum Abschluss noch kurz auf die Playoff-Begegnungen.
Ja.
Es wird ja nicht nur bei uns Eishockey gespielt, sondern auch noch an anderen Standorten. Ja, die erste Serie Kassel gegen Dresden, da steht es 1-1. Dresden am Freitag mit dem 1-0-Sieg in Kassel. Also nicht nur in der Serie, sondern tatsächlich 1-0. Sieht man so sehr selten. Gerade bei zwei so offensiv starken Teams wie Kassel und Dresden, das ja zweifelsohne sind. Und ja, am Sonntag dann der Auswärtssieg für Kassel nach Overtime. Ich glaube, 3-4 ging es aus.
Ja, richtig.
Und somit ausgeglichene Serie.
Und beide Mannschaften haben ja Auswärtsspiel bisher gewonnen. Das ist auch interessant, finde ich.
Ja, absolut.
In der anderen Begegnung Krefeld gegen Ravensburg ist es genau andersrum. Da haben die Teams jeweils ihre Heimspiele gewonnen. Krefeld am Freitag relativ deutlich mit 5-1, wobei das, glaube ich, sehr, sehr lang, sehr ausgeglichen war, das Spiel. Und am Sonntag dann ein bisschen verrückt. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hat Krefeld zunächst geführt, Ravensburg hat dann das Spiel gedreht, hat sogar, ich glaube, 4-2 und 5-3 geführt. Dann hat Krefeld wieder ausgeglichen zum 5-5 und es ging in die Overtime mit dem glücklicheren Ende für Ravensburg. 6-5 ging es dann aus und auch da steht es dann mit 1-1 in der Serie. Das ist, glaube ich, beide Serien extrem spannend, könnte man auch vorstellen, dass beide sogar vielleicht über 7 Spiele gehen. Bin ich gespannt, wie das weitergeht.
Kleiner Funfact am Rande. Alle 3 Partien am Sonntag wurden nach Overtime entschieden.
Ja,
also richtig. Auch das ist, ja, ja
stimmt.
Ja. Sieht man auch nicht so häufig.
Richtig.
Zeigt aber auch, dass die Serien allesamt extrem eng sind.
Ja, so soll es auch sein. Ne? Mit dem besseren Ende für uns.
Toi, 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 ja. Ja, mit dem besseren Ende für uns. Damit kommen wir auch zum Ende unserer heutigen Folge, würde ich sagen. Du hast noch ein Thema, das, glaube ich, ganz wichtig ist, auch aus gegebenem Anlass. Und damit würde ich sagen, schließen wir dann die heutige Folge auch ab.
Ja, das nur kurz zum Abschluss. Die Eishockey News sucht den Spieler des Monats März. Da steht für die DL2 auch David Morley zur Auswahl. Sollten wir alle tatkräftig unterstützen. Ich glaube, also die Abstimmung läuft auch schon. Er ist aktuell in Führung. Auch, glaube ich, mit Unterstützung unserer organisierten Fan-Community vom EBR Fanlife-Ticker. Also auf jeden Fall geht es auf die Homepage von Eishockey News, also eishockeynews.de. Da findet ihr auf der rechten Seite dann gleich so eine Grafik, wo es heißt, ja, Spieler des Monats März. Einmal ein Link für die DEL und einmal für die DEL2. Da geht es drauf, stimmt's ab für David Morley, der hat sich's verdient, würde ich sagen.
Definitiv. Und wer nicht direkt über die Eishockey News Website gehen möchte, der findet genau diesen Link natürlich auch im Chatverlauf des EBR-Fan-Live-Tickers.
Ja, und damit sind wir zum Ende gekommen. Ich glaube, wir sind heute ein bisschen fortgeschrittene Zeit, hast du vorhin erwähnt. Ja. Also, naja, man kann sich mal ein bisschen verquatschen, wenn man schon mal 2 Siege in Folge einfährt.
Stimmt, ja. War selten diese Saison, ja.
Richtig. Und deswegen glaube ich ja nicht, dass uns das jemand krumm nimmt. Was bleibt nur zu sagen? Nächstes Wochenende geht's genauso hart weiter, deshalb wird noch härter sein. Also unterstützt die Mannschaft im Heimspiel und nach Möglichkeit auch auswärts am Sonntag. Wer da nicht hingehen kann, ihr könnt es auch über den EBR-Fan-Live-Ticker verfolgen. Aber jede Unterstützung für die Mannschaft ist wichtig und dann glaube ich,
dann holen wir uns
die Serie. Ja, das glaube ich auch.
Gut. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis nächste Woche.
Jawohl.
Macht's es gut.
Bis dann. Servus.
Ciao.